Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem sensationellen Tag. Ich habe das Wochenende neu gelernt. Sensationell. Heute Morgen habe ich dann aus dem Fenster geschaut und gedacht, ja, sensationell. Ist ja eher so ein Schietwetter, wie die Ostfriesen sagen würden. Und seit letztem Wochenende kenne ich jetzt schon zwei Dinge, die man sich sagen kann, wenn man draußen so ein Wetter sieht. Das erste kannte ich schon, das sage ich mir dann manchmal, Gott, ich danke dir, dass nicht jeden Tag so ein Mistwetter ist wie heute. Und jetzt kenne ich noch was Zweites, das finde ich auch total hilfreich. Das heißt, das ist so ein Zitat, ich weiß nicht von wem, und zwar lautet das, wenn es draußen regnet, dann freue ich mich, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Ja, und das sind so Dinge, die finde ich sehr, sehr hilfreich, dass man einfach mit der richtigen Einstellung in den Tag startet. Das Thema, was wir uns jetzt in dieser Reihe gesetzt haben, hat ja mit Reformation, mit Veränderung zu tun. Und ich habe vor kurzem einen Spruch gelesen, wie man heutzutage ganz einfach über WhatsApp Veränderungen kommunizieren kann. Und ich hoffe nicht, dass irgendjemand von euch diesen Text schon mal bekommen hat. Aber man könnte zum Beispiel schreiben, ich führe in meinem Leben gerade einige Veränderungen durch. Wenn du nichts mehr von mir hörst, bist du wahrscheinlich eine davon. Ihr seid überrascht, also keiner von euch hat diesen Text je bekommen, das ist schön. Als ich gehört habe, ich soll mich in das Thema Veränderung einreihen, da ist mir das überhaupt gar nicht schwer gefallen, weil Veränderung ein Thema ist, wo ich mir viele Gedanken drüber mache, weil ich davon sehr, sehr häufig betroffen bin. Nicht nur, wenn sich die Anzahl unserer Familienmitglieder gerade mal wieder verändert, sondern die mich besser kennen, die wissen, dass ich einen sehr interessanten Job habe. Und der ist dadurch gekennzeichnet, dass sich viele Umstände regelmäßig sehr stark ändern. Ich habe jetzt beispielsweise im Herbst, hatte ich so das Gefühl, boah, es läuft jetzt so super, genau so soll es bleiben. Das finde ich richtig toll. So toll wie jetzt war es noch nie. Und Anfang Dezember, ich erzähle jetzt nicht, was da passiert ist, aber da war schon wieder alles anders. Da sind einige liebe Kollegen und Menschen, die ich sehr, sehr geschätzt habe, die mussten das Unternehmen verlassen. Ich bin in eine andere Abteilung gerutscht, hatte mal wieder einen anderen Chef und alles war wieder total anders. Und das sind so Momente, die mich riesig herausfordern. Und die ihr bestimmt auch kennt, dass sich einfach Dinge im Leben ändern, wo man dann, glaube ich, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie gehe ich jetzt mit so einer Veränderung um. Also ich glaube, es geht damit um eine sehr wichtige Fähigkeit, unsere Art und Weise, wie wir mit Veränderungen umgehen. Weil das ganze Leben besteht letztendlich aus Veränderungen, jeden Tag. Und wir brauchen also ständig die Fähigkeit, konstruktiv und positiv mit Veränderungen umgehen zu können. Ich weiß, und das geht mir auch so, ich mag viel lieber die Kontinuität, das, was gewohnt ist, das, was vertraut ist. Aber ich kann im Rückblick schon sagen, dass je mehr man in seinem Leben mit starken Veränderungen konfrontiert wird, desto mehr entwickelt man sich auch weiter, entfaltet sich. Und im Rückblick kann man so sagen, ja, da ist ein roter Faden drin, da hat Gott sich was bei gedacht und irgendwie passt das alles gut zusammen. Wie so ein Puzzle, wo man viele Teile erstmal nicht findet. Und dann baut man alles zusammen und denkt so, wow, das sah so aus, als würde das niemals reinpassen, aber es passt jetzt doch irgendwie rein. Und im Rückblick versteht man dann manchmal, warum die Dinge so gewesen sind, wie sie dann gekommen sind. Und wie wir mit Veränderungen umgehen, das hat ganz viel mit so Einstellungsfragen zu tun. Und Einstellung kommt ja von Einstellen, also man hat hier so unsichtbare Rädchen am Kopf, das kommt von Einstellen, also kann man irgendwas einstellen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und immer wieder sich fragt, wie gehe ich denn mit Veränderungen um? Und darüber wollen wir heute einfach mal gemeinsam nachdenken. Viele, viele Jahre bevor Jesus gelebt hat, hat schon ein Philosoph namens Lao Tzu gesagt, und ich kenne diesen Spruch, manchmal haben so bei uns höhere Führungskräfte, die haben dann solche tollen Poster in ihrem Büro hängen und dann sind da auch solche Zitate drauf, das habe ich da auch schon mal gesehen. Da heißt es zum Beispiel, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen setzen Segel. Und das ist wahr. Und das heißt ja schon, das meint Lao Tzu hiermit, wenn Veränderungen in unser Leben kommen, dann kann man entweder Mauern bauen und sich dagegen wehren oder man kann die Segel setzen, also irgendwie diese Veränderungen nutzen zu was Gutem. Und der Lao Tzu, der wusste schon, das ist alles eine Frage der Einstellung. Und ich glaube, dass andere Menschen, die dich kennen, dass die sehr genau darauf achten, wie wir als Christen mit Veränderungen umgehen. Ich glaube, dass gerade deshalb, weil wir ja heute in einer sehr angstbesetzten Zeit leben, wo es immer viele negative Neuigkeiten geht und viele Menschen sind verängstigt und jeder Tag, wo sich nichts verändert, ist eigentlich gut, weil den kannte man und da fühlte man sich irgendwie sicher. Und bei jeder Änderung, dann kommt es wieder hoch, dass wir uns vielleicht unsicher fühlen. Und ich glaube, dass wir als Christen jede Menge Grund haben, dass wir Vertrauen und Zuversicht ausstrahlen und dass wir eigentlich keinen Grund dazu haben, mit gesenktem Kopf herumzulaufen und Angst haben, wenn wir selber mit Veränderung konfrontiert werden. Und ich glaube, dass die Einstellung, die wir zum Thema Veränderung haben, ganz viel mit Glauben zu tun hat. Wenn eine Veränderung auf dich zukommt, dann hast du im Grunde zwei Möglichkeiten, etwas zu glauben. Dein Glaube kann sich in Form von Angst und Sorge äußern. Das ist der Glaube, diese Veränderung bringt etwas Negatives mit sich. Du siehst nur die Risiken, die da drin liegen, nicht die Chancen. Du kannst aber auch glauben in Form davon, dass du einer Veränderung mit Vertrauen und Liebe begegnest, indem du denkst, na, die Veränderung kann aber auch neue Chancen und was Positives mit sich bringen. Beides in Form von Glauben. Wir müssen etwas glauben, weil wir wissen ja nicht, was mit dieser Änderung auf uns zukommt. Und einmal können wir glauben, ängstlich und sorgend, wow, was kommt da auf mich zu, was passiert da schon wieder und immer ich und ich kriege immer nur das Schlechteste ab und das kürzeste Stück. Oder wir glauben, nein, da verändert sich jetzt was und das sieht erstmal nicht so aus, als ob mir das gefällt, aber ich will das erstmal abwarten und jede Veränderung bringt auch immer eine Chance mit sich. Dazu ist mir der Vers aus der Bibel eingefallen, wo es darüber geht, dass da, wo Angst ist, dass da Liebe noch nicht vollkommen geworden ist. Weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt, steht im 1. Johannes 4. Die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Da, wo Gottes Liebe vollkommen geworden ist, da gibt es keine Angst mehr. Da sind angstfreie Räume. Und ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie wir mit Gottes Liebe erfüllt sind, dass diese Liebe im Grunde alle Angst vertreibt und dass wir darum Veränderungen immer positiver, immer optimistischer begegnen können. Und ich will so jemand sein, habe ich mir gedacht, aus dem Gottes Liebe alle Angst vertreibt. Und ich kann mir vorstellen, dass hier noch mehr Leute sind, die sich das auch wünschen. Ich glaube, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob du glaubst, dass Veränderungen, die in dein Leben kommen, dazu führen, dass dein Leben bereichert wird und schöner wird, oder ob das Schönste sowieso schon hinter dir liegt, nach dem Motto, früher war alles besser. Ich glaube, dass Leute das sehr, sehr genau wahrnehmen. Es kommen Dinge in dein Leben, mit denen du umgehen musst, die Veränderungen mit sich bringen und die Leute gucken, na, wie reagiert er jetzt drauf? Wie geht er damit um? Und ich glaube, dass ein Christ sagen darf, das Beste kommt noch. Das Beste liegt vor mir. Nicht hinter mir, früher war alles besser. Nein, das Beste liegt vor mir. Ich habe einen Gott, der mich liebt und der was Gutes für mich vorbereitet hat. Mein Leben wird jeden Tag ein bisschen mehr bereichert und Gott hat eine sensationelle Zukunft für mich vorbereitet. So, jetzt sagt ihr ja, dafür kann ich jetzt auch auf ein Motivationsseminar gehen und dann lerne ich das auch. Das kann man auch, würde vielleicht auch für eine Zeit funktionieren. Ich habe sowas auch schon miterlebt und habe mich dann immer gefragt, ich finde es ja ganz toll, dass man irgendwie so positiv wird, aber was ist eigentlich euer Fundament, dass ihr eine gute Begründung dafür habt, so optimistisch zu sein? Und da glaube ich, da haben wir als Christen einen riesigen Schatz in unseren Händen, weil wir nämlich gute Gründe dafür haben, dass wir positiv in die Zukunft schauen, dass wir wirklich in der Erwartung leben, das Beste liegt vor uns. Wie packt man das jetzt an? Ich glaube, jetzt passt es, dass man ein Beispiel aus der Bibel bringt. Und diejenigen, die meine Predigten aufmerksam verfolgen, die merken vielleicht, dass sich da so bestimmte Stellen immer wiederholen. Macht aber nichts. Es sind einfach dieselben Stellen, die mich immer wieder begeistern und die mich wirklich prägen, auch in meinem Denken. Zum Beispiel über Abraham, den ich ganz toll finde. Und Abraham, das wisst ihr vielleicht, der hat sich Veränderungen in seinem Leben gewünscht. Der war schon alt und hatte eine wunderhübsche Frau, aber diese Frau hat keine Kinder bekommen. Und er hat sich so sehr Nachkommen gewünscht. Und im Römerbrief, im Neuen Testament, im 4. Kapitel, da steht dann eine ganz, ganz wunderbare Stelle über Abraham. Und da heißt es über ihn, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Ich In diesem Fall ging es darum, dass Gott Abraham ja verheißen hatte, dass er Nachkommen haben wird. Und obwohl im Grunde vom Nachdenken her, vom rationalen Denken alles dagegen sprach, weil er war nun mal einfach zu alt, um Kinder zu zeugen, und seine Frau war zu alt, um ein Kind zu bekommen. Aber das hat er gesagt, nee, das ist mir egal. Ich vertraue jetzt nicht auf mein logisches Denken. Ich halte Gott für glaubwürdig. Ich halte an dieser Verheißung fest. Und das, was Gott mir verheißen hat, das wird er auch tun. Und dadurch hat er Gott Ehre gegeben. Und dann kann man natürlich fragen, ja okay, aber Gott hat mir jetzt sowas Spezielles nicht verheißen. Aber wenn du mal in die Bibel schaust, die ist eigentlich voll von Verheißungen, die Gott auch uns gibt. Da heißt es zum Beispiel in Josua 1, Vers 9, sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ja, wenn was Neues vor dir liegt, dann schreib dir doch einfach diesen Vers irgendwo auf und lest dir den jeden Morgen durch und sag immer wieder, nein, Gott sagt mir, ich soll unerschrocken sein, ich soll nicht verzweifeln, nicht verzagen, denn Gott ist mit mir, wohin ich auch gehe. Oder, und das wisst ihr auch, ist einer meiner Lieblingsverse, was in Römer 8, 28 steht, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles. Auch jede Veränderung, alles, was in Zukunft auf mich zukommt, wird Gott alles so lenken, dass es mir zum Besten dient. Und ich kann jetzt Folgendes tun. Ich kann jetzt einfach mich dazu entscheiden. Ich zweifle nicht an diesen Verheißungen, sondern ich will Gott dadurch die Ehre geben, dass ich daran festhalte und das erwarte, dass es auch in meinem Leben passiert. Und jetzt im Kontext mit Veränderung gebe ich euch mal ein paar Beispiele, wie sowas aussehen kann. In deiner Firma, wo du angestellt bist, da hörst du zum Beispiel davon, dass Stellen abgebaut werden, und wahrscheinlich bist du selber sogar davon betroffen. Und wie ich gesagt habe, der Glaube kann sich ja in zwei Formen äußern. Wir können im Grunde glauben, jetzt kommt was Negatives auf uns zu, also ängstlich und sorgend sein. Oder wir können in Liebe und Vertrauen dieser Veränderung begegnen. Und da gibt es, im Grunde habe ich mir überlegt, folgende beiden Möglichkeiten. Angst und Sorge würden dir sagen, ich bekomme nie wieder etwas Neues. Wie soll ich bloß jemals wieder einen solchen Arbeitsplatz bekommen? Also man erwartet etwas Negatives. Liebe und Vertrauen dagegen würden dir zusagen, Gott wird das, was so aussieht, als würde es dir schaden, zum Guten für dich wenden. Dieselbe Tatsache, dieselbe Nachricht, aber wie du damit umgehst, kann völlig unterschiedlich sein, je nachdem, was du glaubst. Oder du hast gerade fertig studiert und hast immer davon geträumt, einen ganz bestimmten Beruf mal auszuführen, und du bekommst jetzt eine Absage. Angst und Sorge würden jetzt sagen, jetzt war der ganze Aufwand umsonst. Ich ziehe immer den Kürzeren, ich werde niemals einen Job bekommen, der mir Spaß macht. Liebe und Vertrauen aber würden sprechen, Gott kennt dich viel besser als du selbst und hat etwas Besseres für dich vorgesehen. Und bevor du eine offene Tür findest, musst du auch erstmal vielleicht eine geschlossene Tür ausprobieren. Oder dein bester Freund zieht in eine andere Stadt und du bist völlig niedergeschlagen. Angst und Sorge würden sprechen, einen solchen Freund werde ich nie wieder bekommen. Ich bin einfach zu uninteressant für die Leute und werde bestimmt keinen neuen solchen Freund finden. Oder du glaubst, und Liebe und Vertrauen sprechen zu dir. Gott weiß um deine Sorge und wird all deinen Mangel ausfüllen. Dieser Mensch war dir für eine Zeit beiseite gestellt, und du kannst Gott loben und danken, dass es ihn gibt. Seht ihr, es ist immer eine Frage der Einstellung, wie ich mit Nachrichten umgehe, wie ich mit Veränderungen umgehe. Und Gott spricht dir zu, alles kommt zurecht. Ich lasse dich nie im Stich. Ich wende mich niemals von dir ab. Ich werde nicht zulassen, dass du von deinen Problemen überwältigt wirst. Ich sorge dafür, dass du ein Überwinder sein wirst. Gott möchte nämlich mehr, als dass wir einfach nur durchkommen. Er möchte, dass wir aufblühen und dass wir uns voll entfalten, dass wir Überwinder sind. Er hat uns mit einer bestimmten Absicht und Berufung erschaffen. Und dort will er uns auch hineinführen. Und er wird alles tun, um dich irgendwie auf diesen Weg zu lenken, selbst wenn du dich dagegen wehrst. Und ich glaube, wir wären ganz erstaunt, wenn wir wüssten, was Gott alles in uns hineingelegt hat. Ich glaube nämlich, dass wir oft ganz blinde Flecken haben dafür, wie großartig wir eigentlich sind. Was eigentlich alles so in uns drin ist. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, auch mit Dingen natürlich, die wir über uns selber denken, aber es gibt auch einen Widersacher Gottes, lesen wir in der Bibel. Und der hat großes Interesse daran, dass du dich für möglichst unbedeutend hältst. Denn er weiß ganz genau, dass wenn ein Gotteskind aufsteht und sich bewusst wird, wer er ist, dann muss er weichen, weil er kann dem nichts mehr entgegenstellen. Schaut euch doch mal an, in der Bibel, was Gott mit ganz gewöhnlichen, allerwelts Durchschnittsmenschen in der Vergangenheit schon angestellt hat. Wie er die Weltgeschichte verändert hat, wie er das wollte. Und wie haben die Menschen reagiert, auf die Gott dazugegangen ist? Haben die gesagt, super, ich wollte schon immer mal ein Held sein, endlich kriege ich die Gelegenheit? Nee, es war immer das Gleiche. Ich? Niemals. Gott, das kann ich nicht. Das ist ein paar Nummern zu hoch für mich, da sucht immer jemand anderen. Und so denken wir über uns selber. Wir halten uns für total unbewusst und unbegabt und glauben, nee, aus mir wird nie was Besonderes. Aber die Bibel spricht da eine ganz andere Sprache. Die sagt, dass wir im Bild Gottes erschaffen sind. Und wenn du Christ bist, dann heißt es, dass der Heilige Geist in dir lebt und dass er dich verändert, in das Bild Gottes gestaltet. Und dass wir in jedem etwas von Gottes Schöpfungskraft in uns drin ist. Und dass wir kreativ sind und begabt und dass jeder von uns Talente bekommen hat und so weiter und so fort. Das lesen wir in der Bibel. Und unser Selbstbild, das, was wir von uns selber glauben, das steht uns da leider, glaube ich, häufig im Weg. Wir können uns nicht vorstellen, dass Gott mit uns jemals etwas Tolles vorhat. Oder dass aus unserem Leben jemals etwas Besonderes wird. Und das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wir haben Gottes DNA. Gott ist unser Schöpfer. Und er hat uns dazu berufen, dass wir uns im Schutzraum seiner Liebe, und das wird so ganz individuell auf dich zugeschnitten sein, er wird einen Schutzraum aus Liebe für dich gestalten, in dem du dich entwickeln kannst. Weil Gottes Liebe ist eine Liebe, durch die wir stark werden. Wie im Römerbrief auch steht, wir werden sogar mehr als Überwinder sein. Und das ist keine verweichlichende, ängstlich beschützende Liebe, die uns schwach und kraftlos macht, wo wir immer so sitzen und denken, oh, danke Gott, dass du mich beschützt. Nein, es ist eine Liebe, die uns zu großartigen Menschen erzieht, zu Überwindern. Manchmal sogar zu richtigen Helden. Helden des Alltags. Kennt ihr solche Schilder? Heldin des Alltags. Hat meine Frau, glaube ich, auch in der Küche hängen, oder? Also nicht zu gewöhnlichen Menschen, sondern zu außergewöhnlichen Menschen, die überall Segensspuren hinterlassen. Und das fängt in unserem Denken an. Ja, hier oben, in unserer Einstellung. Weil wenn wir das in Gedanken nicht für möglich halten, was passiert dann? Dann werden wir auch niemals entsprechende Erwartungen an Gott haben. Wenn wir uns im Denken gewisse Grenzen haben, ich bin so und so klein und darüber hinaus vergiss es, dann wird es auch nicht passieren, weil wir niemals an Gott die Erwartung stellen, dass vielleicht nochmal was anderes passiert, dass Veränderungen in unser Leben kommen, die vielleicht doch irgendwie dazu führen, dass das, was ich irgendwie in mir spüre und wovon ich träume, dann doch irgendwann mal Wirklichkeit wird. Und dazu habe ich eine ganz interessante Geschichte gefunden, die möchte ich euch mal gerade erzählen. Und das geht hier um einen Läufer, eine Geschichte aus dem Sport. Es geht hier um einen Läufer, der hieß Roger Bannister. Das ist schon ein bisschen her, 60 Jahre ungefähr, wo das passiert ist, was ich jetzt euch erzähle. Und dieser Läufer ist damals berühmt geworden. Das war so ein Usain Bolt sozusagen der damaligen Zeit. Der ist dadurch berühmt geworden, weil er es als erster Mensch der Welt schaffte, eine Meile, also 1,6 Kilometer, in unter 4 Minuten zu laufen. Das war 1954 und bis dahin galt es lange als unmöglich, die Meile unter 4 Minuten zu laufen und der Rekord hing für 9 Jahre bei 4 Minuten und 1 Sekunde. Und alle Fachleute waren sich einig, der menschliche Körper gibt das nicht her und die Läufer haben geglaubt, nee, 4 Minuten, das ist die magische Grenze, da kommt keiner drunter. Also hatte diese Grenze so etwas Magisches, das ist die Schallgrenze, schneller geht nicht. Und dieser Roger Bannister, den hat das nicht gekümmert und der hat sich immer wieder vorgestellt, ich laufe die Meile in unter 4 Minuten. Ich schaffe das, ich laufe die Meile unter 4 Minuten. Und dann 1954 ist es passiert. Er ist das erste Mal die Meile in 3 Minuten 59 Sekunden gelaufen. Und dann denkt ihr jetzt, wow, tolle Geschichte, da hat sich jemand Ziele gesetzt und die dann erreicht. Und jetzt? Das Interessante ist danach passiert. 6 Wochen später lief schon der zweite Läufer unter 4 Minuten die Meile. Zum Ende des Jahres waren es schon 39 Läufer und im nächsten Jahr haben es über 300 Läufer geschafft. Was sagt uns das? Diese 4-Minuten-Grenze, die war nicht real. Die Menschen haben geglaubt, das ist die Grenze, schneller geht nicht. Und darum sind sie auch nicht schneller gelaufen. Und als sie gesehen haben, das hat jemand geschafft, da fühlten sich die Menschen so motiviert, die Läufer, dass sie gesagt haben, das schaffe ich jetzt auch. Es ist scheinbar doch möglich. Und ein Jahr später haben es über 300 Leute geschafft. Also diese Grenze existierte sozusagen nur in den Köpfen der Leute. Und sobald die Leute gesehen haben, das geht, da haben sie es auch geschafft. Und was können wir jetzt aus dieser Geschichte der Welt des Sports lernen? Ich glaube, Jesus hat das mal gesagt zu jemandem, der was sich erbeten hat von ihm. Und das ist dann auch wahr geworden. Und Jesus hat dazu gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Also dir geschieht das, was du von mir erwartet hast, was du geglaubt hast, was ich dir tue. Und ich glaube, dass das, was wir von Gott bekommen, sehr viel damit zu tun hat, was wir von Gott erwarten. Und was wir von Gott erwarten, hat ganz viel damit zu tun mit den Grenzen, die wir selber in unserem Denken haben. Mit dem, was wir uns vorstellen können, was Gott in unserem Leben tun kann oder auch nicht tun kann. Und ich glaube, dass da ganz viele 4-Minuten-Grenzen bei uns im Denken gesetzt sind. Ganz unbewusst, aber doch mit großen Folgen. Diejenigen, die mich schon lange kennen, die wissen, dass ich damals, wo ich noch Zeit hatte zum Lesen, also noch nicht so viele Kinder zu Hause, da habe ich viel gelesen und darunter auch Biografien. Und diejenige, die mich am meisten beeindruckt hat, ja, das war die von dem China-Missionar Hudson Taylor. Und warum hat mich das so beeindruckt? Da hatte ich ein Buch in der Hand von jemandem, der noch gar nicht so lange tot ist. Ich weiß gar nicht, wann er gelebt hat jetzt genau, ist schon zu lange her, vielleicht 19. oder 18. Jahrhundert. Es ist auf jeden Fall noch nicht so lange her. Und da lese ich von Dingen, die ich vorher nur in Berichten gelesen hatte, die schon fast 2000 Jahre älter waren. Also da ist eine Biografie, da wird ein Mensch beschrieben, der Dinge erlebt hat, die ich sonst nur aus der Bibel kannte. Und da habe ich gesehen, das war ein Mann, der hat so eine feste Erwartung an Gott gehabt, dass Gott das, was er verheißen hat, auch imstande ist zu tun, wie das von Abraham im Römerbrief steht. Und da hat Hudson Taylor nicht dran gezweifelt. Er hat gesagt, das, was Gott verheißen hat, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn er das dem versprochen hat, dann wird es auch bei mir funktionieren. Und dann hat er das erlebt in unglaublichen Dimensionen. Und ich weiß, ich war völlig erstaunt, dass sowas heutzutage auch noch passiert. Und diejenigen, die sich mit Mission auskennen, wissen, dass die Spuren davon bis heute in China noch wirklich vorhanden sind und nachprüfbar sind. Weil er Chinas Entwicklung so sehr mitgeprägt hat. Und das war ein ganz gewöhnlicher Mann, der sich einfach nur auf Gott verlassen hat. Und der gesagt hat, Gott, deine Verheißung, die nehme ich ernst. Und dadurch gebe ich dir die Ehre und ich verlasse mich fest darauf, dass du das auch tust. Und im Zusammenhang mit diesem Vers, dass Jesus derselbe heute, gestern und in Ewigkeit ist, da ging mir wirklich ein Licht auf. Da wusste ich, das ist nicht nur graue Theorie und baut mich einfach nur spirituell auf, indem ich sehe, boah, wie großartig war Gott in der Vergangenheit und wenn ich mal später im Himmel bin, dann wird es da auch so toll sein. Nein, ich habe gesehen, das ist ganz real gemeint. Das bezieht sich auch auf dieses Leben und das Reich Gottes ist nicht später, sondern es geht heute schon los. Sobald ich Christ werde, geht Reich Gottes los. Und ich habe damals schon die Entscheidung getroffen, dass ich im übertragenen Sinne möchte ich jemand wie dieser Roger Bannister sein, wie dieser Läufer. Ich möchte mich nicht daran orientieren, was die Leute glauben, was alles geht und was nicht geht, sondern ich habe Gottes Verheißungen gelesen und da habe ich gemerkt, die haben mein Herz berührt. Und seitdem glaube ich auch, dass Gott das Wirklichkeit werden lässt in meinem Leben. Und dass er nicht nur mich segnet, sondern auch viele andere, die mit mir zu tun haben, irgendwie, dass sie auch da was von abkriegen. Das ist etwas, woran ich glaube und worauf ich zulebe. Der nächste Vers, den ich fast immer vorlese, aber es lohnt sich, Epheser 3, Vers 20. Da heißt es, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Gottes Kraft, die in uns wirkt, kann unendlich viel mehr tun, als du dir überhaupt vorstellen kannst, als du bisher überhaupt jemals gebeten hast oder was du erwartest. Viel mehr. Und das heißt, im Klartext, jetzt wieder mit Veränderung, dass du vorankommen wirst, trotz aller Veränderungen oder Schwierigkeiten, auf die du stoßen wirst. Und dass für dich, für uns als Christen, jeder scheinbare Rückschlag auch wieder ein Startpunkt ist für einen Neuanfang. Und wenn du etwas in deinem Leben ausprobierst und es funktioniert einfach nicht, dann heißt es für uns als Christen, es funktioniert noch nicht oder es funktioniert vielleicht so nicht. Und dann überlege doch mal, was du in deinem Leben bereits alles überwunden hast. Mit wie viel Veränderungen und Schwierigkeiten bist du schon konfrontiert worden und hast sie alle überwunden? wenn ich jetzt an Hannah denke, die schon bald 90 wird, was du schon alles in deinem Leben erlebt hast, Hannah. Und du hättest das vorher gewusst, man hätte dir als Kind gesagt, das kommt alles auf dich zu. Hättest du gesagt, unmöglich, das schaffe ich nicht. Aber im Rückblick sind wir dann total erstaunt, was Gott eigentlich möglich gemacht hat in unserem Leben und was wir alles bewältigt haben und was wir überwunden haben und dass wir heute noch hier sitzen können und lächeln, obwohl es draußen regnet. Ist das nicht großartig? Ist das nicht sensationell? Wir haben die DNA eines Siegers in uns. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das vorlese oder nicht. Das ist grenzwertig. Aber das betrifft alle von euch. Wusstest du, dass du dich 9 Monate vor deiner Geburt in einem Kampf um Leben und Tod gegen Millionen von Konkurrenten durchgesetzt hast und du warst der Erste im Ziel? Hast du das schon mal bedacht? Du hast die DNA eines Siegers. Wusstest du das? Denk da mal drüber nach. Natürlich funktioniert das auch in meinem Leben nicht immer so, wie ich das jetzt hier vortrage. Und brauchte nur meine Frau fragen, die würde sagen, ja, manchmal ist er auch total niedergeschlagen und überhaupt nicht optimistisch. Und ich weiß auch, dass ich mir oft unnötige Sorgen mache und dass ich mich nicht so verhalte, wie ich das gern würde. Aber ich versuche, und das ist ein Prozess, der natürlich Jahre dauert, das kann man nicht von heute auf morgen mal einfach so machen, ich versuche immer wieder da aktiv rauszukommen. Und dann lese ich gute Gedanken. Ich habe da so auf dem Handy zum Beispiel mit 2 Klicks so eine Liste mit Versen, die mich besonders ermutigen. Oder ermutigende Texte aus Büchern, die ich sehr schätze. Oder einfach gute Gedanken. Und dann danke ich Gott auch dafür, dass er mir vergibt, dass ich ihm jetzt gerade so wenig vertraue. Und ich versuche immer wieder da aktiv rauszukommen. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel, wenn ich mein Handy anschalte, dann kommt da gleich auf diesem sogenannten Sperrbildschirm so ein Bild mit einem Spruch. Wer von euch kann Englisch? Hier waren gerade noch Kinder. Ist hier ein Kind, das Englisch kann? Wer möchte mal was vorlesen? Ah, das ist so schwer geschrieben hier. Nein, da steht was drauf, wo ihr jetzt denken würdet, was ist denn das für ein Unsinn? Guido, wie kann denn so ein Mensch wie du jetzt hier so ein Blödsinn erzählen? Aber da steht tatsächlich was drauf, was ziemlich oberflächlich wirkt. Da steht drauf, wenn ich das anschalte, fake it until you make it. Kennt ihr den Satz? Das ist Englisch, nicht Deutsch. Und das heißt, so tun als ob, bis man es wirklich kann. Und jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ja Guido, genauso bist du in deinem Beruf weitergekommen. Ne? Und das gehört auch immer dazu. Ich sage dann immer, sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Das kann ich wirklich, meine Frau kann das bestätigen. Aber da ist Folgendes dran. Dieser Satz im Grunde, du musst es imitieren oder musst so tun, als ob, bevor du es kannst, damit möchte ich mich an etwas erinnern. Und zwar an Folgendes. Ich erinnere mich daran, dass ich ein Sohn Gottes bin. Und dann erinnere ich mich daran, Guido, du bist ein Sohn Gottes und du sollst dich jetzt so verhalten und so tun, als ob, und auch wenn du dich jetzt gar nicht so fühlst. Ich will so reden und so denken und mich so verhalten, dass ich ein Sohn Gottes bin. Und dann glaube ich, das ist mein aktiver Beitrag. Und aus diesem So-Tun als ob wird dann irgendwann Wirklichkeit, weil Gott natürlich mithilft und uns durch seinen Geist verändert. Nur weil man das noch nicht sehen kann, denkst du jetzt vielleicht, heißt es ja nicht, dass nichts Gutes passiert und Gott noch nicht wirkt. Und ich glaube immer daran, dass Gott die Mittel und Möglichkeiten noch nicht ausgegangen sind und dass er zu seinem Wort steht und dass alle seine Verheißungen Ja und Amen sind. Und dass er seine Versprechen zur rechten Zeit erfüllen wird, wenn wir unseren Teil dazu beitragen, indem wir glauben und uns entscheiden zu glauben und unsere Erwartungen an Gott heute auch wieder ein Stück höher schrauben und dadurch Gott durch unser Vertrauen die Ehre geben. Das ist, glaube ich, das, was wir tun können. Ich bin schon fast am Ende. Ich habe im Neuen Testament noch mal einfach nach dem Begriff Veränderung gesucht. Ich sehe gerade, Matthias, ich kann da eigentlich noch ein bisschen sprechen, ne? Wenn ich so auf die Uhr schaue. Okay, ja, vielleicht fällt mir noch eine Geschichte ein. Da steht in einem Kapitel dann überschrieben, also man kann ja einfach nach Begriffen suchen, und 2. Timotheus 3, der ist eigentlich so ein bisschen düster, der ist dann überschrieben mit die Gefahren der letzten Tage. Und ich weiß auch, dass ich habe damals viele Bücher gelesen von Leuten, die, glaube ich, nur über die Gefahren der letzten Tage geschrieben haben. und was alles falsch ist und wofür man sich hüten muss. Und in allem wird gleich das Risiko und die Bedrohung und die Verführung gesehen. Ich bekomme immer noch Newsletter aus solchen Quellen und kann mich da heute ganz lustig drüber amüsieren und Gott danken, dass ich so negativ nicht mehr denke. Und in diesem Abschnitt, die Gefahren der letzten Tage, da steht drüber, das gehört aber nicht zum Bibeltext, Christen sind Menschen, die von der Kraft Gottes verändert werden. Und ein Prediger, den ich sehr, sehr geschätzt habe, der ist irgendwie vor ein paar Jahren gestorben, durch so einen tragischen Unfall in den Bergen von den Fackelträgern. Wie hieß er nochmal? Hans-Peter Reuer, genau. Der hat immer gesagt, ich frage die Leute nicht mehr, ob sie Christen sind, weil da sagt sowieso jeder ja. Ich frage die Menschen, bist du ein Mensch, der durch die Kraft Gottes verändert worden ist? Weil er sagte, das ist viel eindeutiger. Und da können die Menschen nicht mehr so sich rausschleichen. Und in diesem Bibelvers heißt es, außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Sie, also die Menschen, werden so tun, als seien sie fromm. Durch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern. Man kann sehr lange so tun, als ob man fromm ist. Aber diese verändernde Kraft Gottes, von der hier die Rede ist, die kann man nicht imitieren. Die kann man nur leben, die kann man nur im eigenen Leben erfahren, durch Gottes Berührung. Ich habe ein Bild mitgebracht von euch. Gele, jetzt ist der Moment, die eine Folie. Die habe ich mal auf dem Seminar habe ich mir mitgenommen. Das soll Folgendes sagen. Ihr seht, da links darüber steht das Wort kennen und rechts steht das Wort können. Und links auf dem Bild, da seht ihr jemanden, der einen Vortrag hält über ein Musikinstrument und der kennt sich genau aus. Und rechts seht ihr einen Musiker, der mit diesem Musikinstrument musiziert, offensichtlich dabei Freude ausstrahlt, also der offen und Zuschauer hat, also er beherrscht scheinbar sein Fach. Und ich glaube, wo ich damals gläubig wurde, die Leute, die mich schon lange kennen, wissen das, ich war eher der Typ da links. Ich konnte ganz genau erklären, was in der Bibel steht. Ich hatte viele, viele Bücher gelesen, sehr, sehr schnell und konnte sehr, sehr viel erklären, an allen theologischen Debatten teilnehmen und ich wusste ganz genau, wie man leben sollte. Ich habe aber dann irgendwann gemerkt, dass je mehr ich im Grunde darüber weiß, worüber ich da rede, ist mir immer mehr bewusst geworden, die Kluft, die Lücke zu dem, wie ich wirklich lebe und zu dem, was ich davon erfahre, worüber ich da spreche. Und das hat mich dann sehr, sehr unzufrieden gemacht. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, nee, ich will jetzt nicht im Grunde einfach nur ein super Theologe werden und den Leuten erklären können, an was ich glaube, sondern ich will jemand sein, wo man das im Leben sieht. Der durch sein Leben spricht. Und mittlerweile achte ich eigentlich nicht mehr so viel darauf, wenn ich Menschen kennenlerne, was die so reden. Ich kenne auch viele Leute, die reden viel frommes Zeug und brauchen viele christliche Vokabeln. Das interessiert mich gar nicht mehr so sehr, weil ich eher darauf gucke, wie lebt denn dieser Mensch? Biblisch ausgedrückt, welche Früchte bringt denn das Leben? Was sind die Ergebnisse? Ja, das sagt doch viel mehr über uns, wer wir sind. Wir haben auch zum Beispiel Freunde, sehr, sehr gute Freunde, die wir sehr schätzen, die reden eigentlich gar nicht viel über ihren Glauben. Von denen wird man selten mal so eine fromme Formulierung hören. Aber durch ihr ganzes Leben drücken sie so viel Evangelium aus, dass ich sagen würde, das sind echte Vorbilder für mich. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auch für uns als Christen. In unserer Zeit, glaube ich, unsere Menschen suchen Ausschau nach Leuten, an denen man sich orientieren kann. Nicht nach welchen, die einem erklären können, wie man mit Veränderungen umgehen sollte, sondern ich glaube eher nach Leuten da wie der auf der rechten Seite, wo man einfach durch das Leben sehen kann, der glaubt oder der tut und lebt wirklich das, was er da glaubt. Und dann kann man sich besser mal den einen oder anderen frommen Spruch sparen und dafür in sein Leben investieren, dass die Botschaft, die wir aussenden, dass die einfach glaubwürdig ist. Ich habe jetzt hier noch einen Bibelvers aufgeschrieben, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, warum. Aber der ist schön, den lese ich mal vor. Im Sprüche 30, in Verse 5 und 6, da heißt es, Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz auf den Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Amen. Und das möchte ich jetzt zum Schluss noch sagen. Es gibt auch Zeiten, wo wir im Leben aktiv Veränderungen anpacken müssen. Weil wir einfach merken, bestimmte Dinge ändern sich nicht mehr und ich sitze hier so und schmor in meinem eigenen Saft und da muss ich einfach mal was tun. Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr solchen frischen Wind mal wieder in euer Leben einladet. Und es geht am besten so, ich bringe gleich noch ein paar Beispiele, aber sprecht doch einfach heute zum Beispiel mit einer vertrauten Person und vereinbare irgendwas, was du in deinem Leben verändern möchtest. Ich habe mal gelernt, aus der Wirtschaftswelt, es gibt dort die sogenannte 72-Stunden-Regel. Das hört man häufiger auf Seminaren. Und die besagt, dass wenn man eine neue Einsicht nicht innerhalb von 72 Stunden umsetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das jemals noch tut, eigentlich gleich null. Also wenn du eine Einsicht hast und dir wird etwas bewusst, was du verändern möchtest oder einen Wunsch, den du wieder nachgehen möchtest, dann pack es am besten sehr, sehr schnell an. Weil wenn du es nicht innerhalb von 3 Tagen tust, innerhalb von 72 Stunden, dann wird es wahrscheinlich gar nichts mehr. Vieles, was Gott in unserem Leben tut, das ist nicht für die Ewigkeit gemeint, nicht für immer. Und ich habe auch mittlerweile an mir selber erfahren, dass Gott mit uns in gewissen Jahreszeiten handelt. Es gibt ja Frühling, Herbst und Sommer und Winter. Und solche Jahreszeiten, die gibt es auch in unserem Leben. Und bestimmte Dinge, die in einer Jahreszeit auftauchen, die sind vielleicht nicht so optimal für die nächste Jahreszeit. Und da ist immer Bewegung drin. Gott handelt immer in Jahreszeiten mit uns, weil er uns einfach zu sehr liebt, um uns da stehen zu lassen, wo wir heute sind. Und Gott liebt Neues, Frisches, Wandel, Weiterentwicklung, Wachstum, Frucht. Und es kann dann kontraproduktiv sein, dass man immer krampfhaft an irgendwas festhält. Und darum müssen wir immer wieder Ausschau halten, nach Neuem, wieder Neues wagen. Und das kann zum Beispiel heißen, dass man sich manchmal auch von bestimmten Beziehungen oder Freundschaften trennen muss. Ehepartner jetzt mal ausgeschlossen. Aber ich habe zum Beispiel neulich gelesen, fand ich ganz gut, wenn du dich nicht von den falschen Freunden trennst, wirst du vielleicht nie die richtigen kennenlernen. Ja, es gibt manchmal Beziehungen in unserem Leben, wo man merkt, das sind Menschen, die haben eigentlich keinen guten Einfluss auf uns. Jedes Mal, wenn ich mit denen zusammen war, bin ich danach total niedergeschlagen oder entmutigt und irgendwie strahlen die was aus, das tut mir nicht gut. Und es gibt auch Leute, die sind uns einfach nur für eine bestimmte Zeit zur Seite gestellt. Und es gibt eine Saison, eine Jahreszeit, wo die uns gut taten und da war das gut. Aber man muss dann auch mal wieder manchmal frischen Wind einfach in seinen Freundeskreis bringen. Und das kann auch heißen, dass man sich einfach mal von Freundschaften, von Beziehungen auch mal trennen darf. Oder manchmal muss man eine Arbeit aufgeben, weil du merkst, dass diese Aufgabe dich einfach daran hindert, dass du dich dahin entwickelst, wo Gott dich haben will. Und du musst einen neuen Bildungsweg vielleicht mal einschlagen oder einfach mal dich neu bewerben irgendwo. Und ich glaube, dass wir als Christen das machen dürfen, ohne die Angst zu haben, dass wir damit einen Fehler machen. Weil das ist meine Frau weiß das, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich fahre überall mit Navi hin, weil ich kann mir gar nichts merken. Und dann bin ich manchmal schlauer als das Navi und denke dann, ich weiß es besser und biege dann woanders ab. Und das stimmt natürlich nie. Meine Frau schimpft dann mit mir, die hat dir das doch gesagt, warum machst du es denn wieder anders? Aber ich glaube, dass so ist, so wie dieses Navigationssystem, das macht nämlich dann Folgendes, also ich sage dann mal, gar kein Stress, die neue Route wird gerade berechnet und führt mich jetzt wieder zum Ziel. Und so macht Gott das auch mit uns. Vielleicht biegen wir manchmal falsch ab und treffen falsche Entscheidungen, aber das bringt Gott nicht zur Verzweiflung, weil er dann sofort die neue Route berechnet und dich wieder dahin bringt, wo du hingehörst. Also wag ruhig mal was Neues und hab keine Angst, dass du dann Fehler machst, wo Gott womöglich sogar jetzt böse auf dich ist. Es kann auch bedeuten, dass man vielleicht mal einen anderen Dienst in der Gemeinde machen muss. Manchmal gibt es Aufgaben, die sind dann eher Last als Lust. Und da gibt es auch Zeiten, wo man einfach sagt, denn das habe ich jetzt 10 Jahre gemacht und jetzt ist einfach mal Zeit für was Neues. Und da möchte ich dich auch ermutigen, dass du das einfach mal ausprobierst und den Mut hast, Veränderungen anzupacken. Vielleicht musst du aber auch etwas an dir selber ändern, damit die Beziehung zu deinem Partner und deinen Kindern sich verbessert. Das sage ich jetzt besonders meiner Frau. Mir hat vorher jemand gesagt, Guido, du sollst keine Witze mehr über deine Frau machen. Also das meine ich jetzt überhaupt nicht ernst, das wisst ihr auch, ne? Nein, aber das gilt mehr für mich als für irgendjemand anders hier. Wir müssen auch immer Dinge an uns selber ändern, damit die Beziehung zu anderen Menschen, zum Ehepartner, zu den Kindern, zu Freunden sich verbessert. Am besten fängt man da immer bei sich selber an. Und wenn heute, ja, jetzt ist der Tag, jetzt ist die Gelegenheit, wenn heute ein Wunsch in dir aufkeimt oder eine Hoffnung aufflammt oder der Wunsch nach Veränderung oder nach Verbesserung, dann will ich dich einfach ermutigen, das heute anzupacken, das nicht auf die lange Bank zu schieben. Und ich möchte mit einem Vers abschließen, jetzt aus Jesaja 43. Und Matthias, dann musst du dir ausdenken, wie du jetzt die letzten 10 Minuten füllst. Jesaja, da steht: Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Gott segne euch. Amen.